Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim PureCast. Und ja, wie immer haben wir einen wundervollen Gast dabei. Ich persönlich kenne meinen Gast sogar schon, für Denise ist es noch neu. Der liebe Marvin Zander ist bei uns und lieber Marvin, herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr, Marvin. Erzähl doch mal, oder magst du dich einfach ganz kurz einmal selber vorstellen?
Ja, gern. Also ich bin, glaube ich, sehr jung und sehr intensiv in der Homöopathie drin. Ich habe mit 16 das schon entschieden im Sozialpraktikum, habe meine Abiturarbeit über Homöopathie geschrieben, habe meinen Zivildienst gemacht und bin dann sogar abgekürzt mit dem Zivildienst in die Schweiz gegangen und habe dort Homöopathie studiert. Das war zum damaligen Zeitpunkt europaweit die einzige Möglichkeit, auf einem hohen Niveau Homöopathie zu machen, das auch staatlich anerkannt war. Inzwischen ist das noch mal viel besser in der Schweiz. Wir haben so einen eidgenössischen Titel, also das höchste nicht-universitäre Abschluss, was man so haben kann in der Schweiz als Homöopathen. Und wenn man also jung reinstartet vom Abitur, sehr motiviert ist, auch wenn es ein fremdes Land ist, bin ich da so in allen Bereichen der Homöopathie irgendwie aktiv. Habe auch den ersten homöopathischen Podcast gegründet im deutschsprachigen Bereich. Aber ich unterrichte an 2 Schulen. Ich habe sehr viel Tutoraten, Mentoratsgruppen, also ganz viel Zeug. Und mit meiner Frau zusammen 3 Kinder und eine eigene Praxis in Chur in der Schweiz. Ja, das so ist so das Hauptthema. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber ich denke, das langt erstmal zum mich kennenlernen.
Spannend.
Thema Homöopathie. Kein leichtes Wort, ich schaffe das.
Ist auch keine leichte Art zu therapieren, das passt zum Wort. Also da ist Wortprogramm, ne?
Und genau darauf möchte ich super gerne eingehen, weil ich würde es richtig schön finden, wenn wir da ein bisschen Tiefe bekommen. Was steckt hinter Homöopathie?
Wenn ich darf, steige ich kurz mal ein mit den wissenschaftlichen Anteilen, weil Homöopathie hat ja nicht so einen guten Ruf und das zu Unrecht. Und das würde ich, jede Gelegenheit nutze ich dafür, weil sonst sind die Leute schon blockiert und denken, ach, das ist diese Placebo-Kram, ne? Was wissenschaftlich ja gar nicht abgestützt ist. Ich will da jetzt auch nicht zu viel drüber reden, weil das gibt ja ganze Professuren und Universitäten, die sich damit auseinandersetzen. Wenn wir das nachher verlinken können, aber ich sage schon mal, wer da wirklich fundierte Informationen auch bekommen will zu Grundlagen, weiterführenden Studien und Metastudien, ist bei der Universität Bern richtig. Da kann man das eingeben, Universität Bern Homöopathie. Die haben dann einen Lehrstuhl zu dem. Und die haben zum Beispiel auf ihrer Seite auch sichtbar, ich glaube, über 500, 700 Studien zu Homöopathie. Also wenn auch immer ihr hört, ja, es gibt keine einzige Studie zu Homöopathie, weiß nicht, woher das kommt. Aber das als kleiner Überblick. Es gibt 6 Metastudien, die gemacht worden sind. Von denen sind 5 signifikant positiv. Und die 6. Soweit positiv, aber nicht signifikant. Also das ist ja schon mal, was eher für die Homöopathie spricht. Wenn man diese 500 bis 700 Studien anguckt, ich weiß jetzt gerade nicht genau, das variiert auch immer mal wieder, welche sie zulassen oder nicht, dann haben wir über 60% positive Studienergebnisse und besonders erfreulich sind die Grundlagenstudien, also sozusagen präklinische Nichtpatientenstudien, die auf einen Effekt der Homöopathie hinweisen im Vergleich zum Placebo. Da wird das getestet mit Pflanzen zum Beispiel, in so klinischen Räumen. Also die Homöopathie ist bestens wissenschaftlich abgesichert. Das Einzige, und da muss man auch immer darauf hinweisen, was man nicht weiß, ist der Wirkmechanismus. Das ist aber bei einem bekannten medizinischen Produkt, Dafalgan, weiß nicht, ob das die einen oder anderen kennen, ist auch so, dass der Wirkmechanismus auch nicht klar, wie es funktioniert. Also das ist gar nicht so, dass das in der gesamten Medizin jetzt nicht so wäre. Das vielleicht mal kurz vorweg. Ich hoffe, das war okay, aber dann haben wir die Leute, die da denken, ach, das ist alles Placebo schon mal abgeholt. Und man kann sich wirklich offen darüber informieren. Ne? Das ist auch nicht irgendwo hinter Paywalls versteckt in der Uni. Könnt ihr alle diese Studien selber angucken sogar. Gut. Ansonsten ist Homöopathie, um es ganz kurz zu machen, eine Therapie, die die Selbstheilungskraft stimuliert und zwar auf einem sehr individuellen Art und Weise. Das heißt, ich versuche mit dem Patienten einen individuellen Weg zu finden, seine ureigenen biologisch vorhandenen Heilungskräfte wieder zu aktivieren, sodass er am Schluss nach der Behandlung autark und unabhängig von sämtlichen Therapien ist, soweit das möglich ist. Also eine Art Stimulationstherapie, die aber auch auf wenige Stimulantien abgerichtet ist. Also man kennt das zum Beispiel von den Schüsslersalzen, das ist euch vielleicht eher ein Begriff. Das sind zum Beispiel auch Stimulationstherapien oder anthroposophische Medikamente und die nimmt man aber immer wieder. Ne? Oder Ernährungsergänzungssachen wie Echinacea oder so, die auch das Immunsystem anregen, die nimmt man immer wieder. Bei der Homöopathie ist es so, dass man in der Behandlung nimmt, wenn diese Kompetenz vom Körper verloren ist. Beispiel, jemand hat immer wieder Erkältungen. Und dann ist eigentlich die Kompetenz, gar nicht erkrankt zu werden oder diese Erkältung in einen sinnvollen Zeitraum wieder zu heilen. Wenn die nicht mehr gegeben ist, dann reden wir von einer Heilungsstörung. Der Körper ist nicht mehr in der Lage, mit dem Virenlast oder was auch immer umzugehen. Dann behandeln wir das homöopathisch. Und Ziel ist nicht nur, dass er die Erkältung besser übersteht, sondern dass er gar nicht wieder krank wird. Ne? Und das unterscheidet man dann, das wird alles sehr kompliziert, da gehen wir heute nicht drauf ein. Aber so ist mal im Grundlage das Prinzip, ich versuche wirklich über den individuellen Weg die Selbstheilungskompetenz des Patienten so stark zu verbessern, dass er mich nicht mehr braucht. Das ist wirtschaftlich gesehen ziemlicher Nonsens, ehrlich gesagt. Ne? Aber für meine Seele und mein Herz ist das jetzt seit 20 Jahren, dass das mache eine riesige Freude, jeden Patienten, den ich nie wieder sehe oder der nach 5 Jahren wieder kommt und sagt, oh, es ging mir so gut, aber jetzt habe ich ein anderes Problem. Denke ich, ja gut, dann werden wir daran angrenzen. Und ich habe halt einfach die Hoffnung, was bisher sehr gut aufgeht, dass der eine Patient, der eben diese Kompetenz zurückerlangt hat, drei neue bringt. Und so hält sich dann die Praxis. Aber Ziel ist, und das gelingt auch bei erstaunlich vielen Patienten jüngeren Alters, will ich jetzt nicht festsetzen, was das ist, aber ne, die jüngeren Patienten gelingt das sehr gut, dass man dort eine Kompetenz wiederherstellen kann und dass die eben dann auch für Jahre nicht mehr kommen. Hoffe, das war so als Einblick erstmal gut.
Ja, auf jeden Fall. Und super spannend. Und ich habe auch ganz viel Fragen, besonders mit der Erkältung, weil jetzt ist ja Erkältungszeit. aber gehen wir gleich nochmal drauf ein, weil ich würde gerne nochmal erfahren, ja, du hast ja gesagt, dich hat das als junger Mensch schon interessiert, Homöopathie. Aber wie kam das überhaupt zustande? Weil das ist ja jetzt kein gängiges Thema. Also wenn ich mir so die Jugendlichen angucke hier oder mit denen ich auch in der sozialen Arbeit arbeite, was nochmal zu dem Thema mit, du möchtest gerne, dass die Patienten am besten nie wiederkommen. Das kennen wir in der sozialen Arbeit auch. Das nennt man Empowerment halt einfach. Ne? Und das ist, finde ich, so ein schönes Ziel. Also von daher Hut ab dahingehend. Aber genau, wie bist du dazu gekommen, als junger Mensch zu sagen, du möchtest in die Homöopathie gehen und machst sogar noch deine Abi-Arbeit darüber und studierst das? Also das ist ja wahnsinnig interessant und vielleicht ja auch nochmal so als Motivation für andere junge Menschen, die sagen, oh, klingt spannend, aber ist vielleicht Hokuspokus.
Also ich war im Sozialpraktikum da, ich war ja auf der Waldorfschule. Das darf man sich aber nicht so vorstellen, weil wir waren auf einer ganz speziellen Waldorfschule in Potsdam. Die Waldorfschule hat ja auch wieder so einen Ruf, den jetzt diese Potsdamer Waldorfschule also null erfüllt. Wenn ich das immer so höre, was so der Ruf ist, denke ich, wir hatten alles das nicht. Bei uns war einfach eine knallharte Ganztagsschule bis um 4 und da gab es kein Singen und Klatschen. Also das war eher im Vergleich mit meinen anderen Kollegen, die auf einer normalen Schule waren, hatte ich es eher härter. Weil wir andere Vorgaben hatten nachher, aber wurscht. Auf jeden Fall gab es da auch verpflichtende Praktika, die man machen musste. Und das war also pro Klassenstufe musste man dann Landwirtschaftspraktikum machen und ich weiß nicht, was alles, Vermessungspraktikum, also unglaublich spannend. Und das war dann eben in diese Ganztagsschule da integriert. Und ein Teil war eben ein Sozialpraktikum, was ich machen musste, durfte, 2 Wochen lang. Und am Anfang, muss ich sagen, hatte ich nie so richtig Bock. Also da irgendwelche Altenpflege und so, habe ich gedacht, nee, komm, also mit 16, nee, please. Ne? Und meine Mutter hatte eine super Idee. Ich gesagt, geh doch zu unserer Homöopathin, guck doch, ob das geht. Das ist auch sozial, ne? Und das ist sicher interessant. Aber ich dachte, ja super, mit meiner Homöopathin hat die es eh gut. Ne? Das war eh eine Bezugsperson, war ich selten da, aber das war gedacht, die ist nett. Die geht mich auf die Eier, da kann ich 2 Wochen ein bisschen Sachen und ich habe keine Nachtschichten, so, ne? Wie man halt mit 16 so ist. Und dann war ich direkt gehuckt. Also ich will da gar nicht zu viel erzählen, aber ich sag's mal so, was mich besonders beeindruckt hat, und das ist ja was, was ich in eurem Podcast auch schon gehört habe, diese enorme Nähe zu Menschen, die man herstellt in so einer ein- bis eineinhalbstündigen Anamnese, wo ich ja als Homöopath auch wirklich versuche, den Kern des Menschen rauszuholen und das nicht immer nur das Problem. Also wir sind natürlich irgendwo am Schluss problem- und krankheitsorientiert, aber das ist eigentlich nur ein Teil. Also man versucht den Menschen wirklich auch erstmal kennenzulernen. Und in den 2 Wochen hatte ich das Glück, dass einige der Patienten dann auch wiedergekommen sind. Das heißt, ich habe nicht nur kennengelernt diese enorme Menschlichkeit, die enorme Wärme, die in dieser Praxis herrschte, diese tiefe Verbindung. Und das muss ich sagen, als 16-Jähriger war vor allen Dingen für mich eher interessant. Ich fand einfach die Geschichten wahnsinnig. Was ich mir ja für Geschichten erinnere, ich an heute noch an einige. Und das hatte für mich eher, also auch wenn ich nicht so ein Soap-Typ war, aber das hatte für mich eher so GZSZ-Charakter, dass ich einfach wissen wollte, hey, wie geht die Story weiter? Ne? Also, wie ist der Patient jetzt? Ne? Muss ich auch ehrlich sagen, ich hatte noch nicht so diesen, ich heile jetzt alle, sondern das war vor allem interessant, Menschen so tief kennenzulernen. Das hatte ich eh auch in meinen sonstigen Beziehungen, habe ich lieber Freundschaften geführt, die tiefgehend sind. Ich konnte mit diesen Oberflächlichkeiten nichts anfangen, so hat das auch zu meiner Persönlichkeit gut gepasst. Aber es war noch eher auf der Neugierart. Und der zweite Teil, der mich sofort gehuckt hat, ist, dass es ein unglaublich herausforderndes Gebiet ist. Also mal so ein kleiner für die Mathematiker unter uns. Man lernt in der Ausbildung 300 bis 500 Mittel. Potenziell gibt es aber über 10.000. Das heißt, die Herausforderung ist endlos. Ne? Und man muss sich vorstellen, im Kopf behalten, also was überhaupt Menschen möglich ist, sind so 10 bis 30 Symptome pro Mittel. Das kann man ja schon mal hochrechnen, wie viele Symptome man unterschiedlichen Mitteln zuordnen muss. Aber zum Beispiel das größtgeprüfte Mittel hat über 1.000 Symptome. Das heißt, es ist auch unglaubliche Challenge für dein eigenes Gehirn. Und das war auch etwas, was ich sehr gern habe. Ich denke sehr gern und viel. Und das war etwas, wo ich von Anfang an dachte, hey, geil, diese ganzen Mittel. Und dann musst du da überlegen, welches Mittel passt jetzt und so. Das hatte für mich also auch so einen Sherlock-Holmes-Anteil, ne? Wo man dann über die Gespräche herausfinden muss, welches Mittel passt jetzt. Und vor allem, wenn es dann nachher auch noch wirkt, ne? Dann ist das eigentlich so eine Kaskade an Sachen, die mich interessieren. Menschen interessieren mich, Leuten helfen interessiert mich. Einen Challenging-Charakter zu haben, herausfinden, wie kann ich den Patienten erkennen, begleiten und nachher sozusagen sogar noch so kompetent begleiten, dass er nie wiederkommt. Das hatte irgendwie alle Aspekte, die ich geil fand an Heiler sein, ne? Dass das mich sehr früh auf so einer jugendlichen Art gehuckt hat. Ne? Das hatte so ein bisschen, jetzt werde ich ein richtig cooler Arzt. So, ne? Und das ist jetzt natürlich alles ein bisschen weiser, ruhiger und weniger neugierig geprägt, sondern vielmehr seriös, natürlich, Gott sei Dank. Aber ich habe mir diese kindliche, jugendliche Begeisterung erhalten, ne, was mich, also ohne mich jetzt selber zu sehr zu loben, aber das mich auch einen sehr guten Dozenten zum Beispiel macht mit den Studenten, weil ich das auf eine sehr lustige und lockere Art immer noch rüberbringe und eben eher diese Begeisterung ins Zentrum setze.
Oh, wie schön. Ach, es geht gerade, ich fühle mich richtig gut gerade. Hat ja einfach zuzuhören. Das ist, ich, ja, sprich weiter.
Brauche eine Frage.
Ja, es ist
Sonst.
wirklich super, super schön. Aber genau, zu der Erkältungszeit. Also, ne, um vielleicht nochmal so als Motivation für diejenigen, die zuhören, lasst euch gerne begeistern für diese Art von Medizin. Und jetzt zur Erkältungszeit. Wenn du sagst, ne, es geht nicht nur darum, krankheits- und problemorientiert zu sein, sondern ja auch vielleicht lösungsorientiert, wie wir es in der sozialen Arbeit sagen. Ich weiß nicht, ihr habt vielleicht einen anderen Begriff dafür, aber oder ressourcenorientiert, sagen wir es mal so, ne, ressourcenorientiert zu arbeiten, um zu schauen, dass der Patient nicht nochmal krank wird. Wie geht man sowas an, um einfach mal so ein bildliches Beispiel zu haben, was Homöopathie eigentlich bedeutet?
Ja, ich probiere es, weil es hat natürlich sehr viel Vielschichtigkeit dadurch, dass wir sozusagen als Grundvoraussetzung ist das Mindset jedes Homöopathen, das kennt ihr ja, jeder Patient ist einzigartig. Das heißt, der Patient kommt rein und man sitzt nicht da als Homöopath und hat Gefühl, ah, Husten kenne ich. Sondern das ist wirklich sehr individuell und das macht zum Beispiel, ohne da jetzt auf alle Details einzugehen, deshalb gibt es in meinem Podcast über Homöopathie 500 Folgen, weil es doch etwas komplexer ist, aber ich habe gelernt, über diese vielen Sachen das zu erklären, auch runterzubrechen, so hoffe ich, dass mir jetzt auch wieder gelingt. Ne? Aber es macht schon nur einen Unterschied, ist der Patient hochakut krank, ist er superakut krank, ist er das dritte Mal krank diesen Winter oder ist das eine chronische Sache oder hat das die Familie schon? Ja, meine Mama hatte schon immer so viel Husten. Also das macht schon einen riesen Unterschied für die gesamte Therapie, für Prognose, für Arzneimittelwahl, für Betreuungszeiten. Also schon bevor der Patient irgendein individuelles Symptom überhaupt mitgeteilt hat, weiß ich schon, wo geht die Reise hin. Ne? Und dann versuche ich, das ist etwas, was ich vielleicht heute nochmal mitgeben kann, Homöopathie ist nicht einfach Globuli geben. Das ist wirklich wichtig. oder mir ist es sehr wichtig. Es geht also nicht nur darum, den Patienten auszufragen und nachher gebe ich irgendeins der homöopathischen Arzneimittel, sondern wie du das auch schon angedeutet hast, Denise, ist es sowohl ressourcen- als auch lösungsorientiert, weil ich will ja eine Selbstheilungskompetenz herstellen und dann kann ich ihn ja nicht einfach nur Globuli mit heimgeben. Also das führt zum Beispiel dazu, dass ich Patienten auch rudimentäre Ernährungsberatungen mitgebe, dass ich ihn zu einer Drogerie schicke, wo er sich zusätzlich noch eindeckt mit Sachen, dass er vielleicht auch noch einen Arzt besucht, damit wir Laborergebnisse haben. Also der Homöopath, der moderne Homöopath heute, arbeitet immer interdisziplinär. Das nicht, weil wir mit der Homöopathie das nicht alleine könnten, ne, sondern weil es mit der Homöopathie alleine in vielen Fällen einfach langsamer geht, als wenn der Patient was ändert. Also ich nehme mal ein triviales Beispiel. Ne? Wenn der ein Leberproblem hat und er trinkt weiter Alkohol, dann kann ich das schon mit Homöopathie behandeln. Aber es wäre halt noch cool, er würde aufhören, Alkohol zu trinken. So. Und wenn wir sozusagen in dieser ganzheitlichen Anamnese etwas herausführen, wo der Patient zum Beispiel einen Eisenmangel hat, dann kann ich das schon homöopathisch behandeln. Und die Eisenaufnahme mit der Zeit wird besser. Aber es macht natürlich Sinn, dass er jetzt auch noch Eisenpräparate nimmt. Das heißt, der Homöopath muss auch ausgebildet sein in all diesen Dingen. Er kann nicht einfach nur sagen, ich gebe jetzt ein Mittel und tschüss. Ne? So, ich muss eigentlich wirklich herausfinden, was der Patient hat. Und dazu brauchst du dann zum Beispiel einen Arzt, dass man auch bestimmte Dinge ausschließt. Ne? Dass man nicht einfach sagt, ja, der hat Husten. Ne? Dabei hat der den hinten dran irgendeinen Mangel, ne? Und braucht dringend Vitamin D. Oder der hat einen Reizhusten, weil er sich auf eine Prüfung vorbereitet und braucht Vitamin B. So. Und das kann ich natürlich mit homöopathischen Mitteln nicht direkt substituieren. Ich kann zwar die Kompetenz erhöhen, dass der Körper das wieder aufnimmt oder weniger verbraucht oder, na, aber er muss es ja erstmal dann mit der Nahrung zum Beispiel zuführen. Und dann kommt der ganze andere Teil mit Ressourcenmanagement. Na? Zum Beispiel nehmen wir an, der hat immer wieder Erkältung und dann frage ich, ja gut, was tut Ihnen denn gut? Ja, weiß ich nicht, weil ich gehe die ganze Zeit arbeiten. Denn bringt es auch nichts, wenn ich den jetzt zur Drogerie schicke und er holt sich noch Vitamin B und D, ne? Weil der hat ja ein ganz anderes Problem. Der hat sich überhaupt nie geschont und wird deswegen immer wieder krank. Das heißt, da muss ich eher, sagen wir mal, eine Coaching, psychologische Betreuung machen. Da reicht es auch nicht, wenn ich ihm einfach ein Mittel gebe. Ne? Dann hat er weniger Husten, kann einfach noch mehr Überstunden machen. Das bringt auch nichts. Mhm. Dann werde ich ihn auch nicht nachhaltig besser machen. So, Homöopathie ist ja wirklich die Eigenheilkräfte zu aktivieren. Und wenn der Mensch aber nicht gut lebt, was auch immer das jetzt heißt, dann ist das so, dass im ersten Schritt der Patient auch besser leben sollte, ohne dass wir ihm dann Druck machen. Was aber spannend ist, um da nochmal eine Lanze für die Homöopathie zu brechen, es ist so, dass die Patienten aber nachhaltig auch belastbar werden. Also es ist sehr oft, dass die Leute wirklich am Anfang ein bisschen zurücktreten müssen, ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen besser ernähren, ein bisschen mehr Sport oder weniger Sport, ein bisschen mehr ausruhen oder weniger ausruhen, was auch immer da das Problem ist. Mit der Zeit ist aber so, dass der wieder normal belastbar eigentlich werden sollte. Das gelingt auch oft. Das heißt, bei einer Erkältungsthematik nachher haben wir diesen individuellen Einstieg. Das Ende ist aber, dass was auch immer sein Problem ist, und das kann man dann schön mit Homöopathie begleiten, dass er mit der Zeit diese Infekte-Thematiken weniger haben. Vielleicht noch ein ganz konkretes Beispiel zur Erkältung, dann bin ich da durch. Wenn wir zum Beispiel ein Kind haben, was immer wieder erkältet ist, dann gehen wir so vor, dass wir eben den Auslöser suchen. Warum ist er krank geworden? Das habe ich ja vorher gesagt, das kann hochakut sein oder die ganze Familie ist voller Erkältung. Und dann suchen wir den medizinischen Teil, also ich untersuche die Kinder dann, ne, beim Husten höre ich die Lunge ab, wenn ich das Gefühl habe, da wäre etwas, schicke ich sie noch zum Arzt, Blutwerte nehmen und so weiter. Dann nehme ich die Gemütssymptome, da frage ich dann, seit das Kind erkältet ist, wie ist es? Weinerlicher, gereizter, genervter, unruhiger, schläft nicht mehr, hat mehr Appetit, weniger Durst, mehr Durst. So, man fragt, wie hat sich das Kind verändert, seit es krank ist? Dann so ganz pingelige Symptome beim Homöopathen, wie hustet es, wann hustet es, wie oft hustet es einmal. Also ich habe inzwischen so, dass wir beim Unterricht gelernt haben als Dozenten, verschiedene Husten vorzumachen, damit die Studenten das schon hören. Ne? Wie hustet ein bestimmtes Mittel? Das wäre mega lustig. Dann guckt man, ist es schleimig, trocken, kommt es nachts, kommt es tags so. Und dann kommen noch sogenannte Modalitäten. Ist es besser draußen, drinnen, liegen, sitzen, stehen, bewegen etc. Und aus dem macht man so ein gesamtes Anamnesekonstrukt und darauf wählt man dann möglichst passend das richtige Arzneimittel. Und das ist sehr spannend bei der Homöopathie. Also kommen 10 Patienten mit Husten, kriegen die 10 verschiedene Mittel. Die Chance, dass das dasselbe Hustenfall ist, jetzt ist ja gerade Grippezeit, ne? Und die Chance, dass die Leute dasselbe Mittel bekommen, ist sehr klein.
Mhm.
Ja, sehr spannend.
War das für euch plastisch? Konnte man das verstehen?
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich denke die ganze Zeit bei mir so, ich habe mich sehr ertappt gefühlt. Muss ich sagen, ich bin seit 3 Wochen krank, habe seit 3 Wochen eine Erkältung. Und dieses Arbeitsthema ist genau das.
Oh, sehr, sehr gut. Ich habe ja mit 2 Füßen ins Fettnäpfchen getreten. Das kann ich gut, ja.
Nee, das ist gut. Ich dachte nur so gerade, okay, der spricht über mich. Oh Gott, wie unangenehm.
Ja, du hast dich quasi richtig exposed einfach gerade komplett.
Ja, okay. Das ist sehr spannend. Aber ja, es zeigt auch wiederum, es ist nicht nur mein Problem, sondern das gesellschaftliches, würde ich so behaupten. Aber ja, super, super spannend. Auch zu dem Thema Globuli, das hast du ja auch zwischendurch kurz genannt. Für mich, die mit Homöopathie leider noch nicht sonderlich viel Berührung gehabt hat, außer dieses Thema Globuli, magst du da noch mal so ein bisschen aufklären? Was ist das und wozu wird das benutzt?
Also die Arzneimittel in der Homöopathie sind ja sogenannte potenzierte Arzneimittel. Wir gehen jetzt nicht auf das Herstellungsverfahren ein, das kann man sich super anschauen. Es gibt genug Videos darüber, wo man das mal anschauen kann, wie genau. Das ist auch recht komplex und recht streng, wie das hergestellt wird. Ich gehe mal auf einen interessanten Fakt ein, der das auch erfahrbar macht. Und zwar, wie kommen wir darauf, dass jetzt Belladonna oder Aconitum andere Wirkungen haben? Warum hat Apis brennend stechende Schmerzen, Belladonna pulsierende und Aconitum diese kongestiven Beschwerden? Oder warum hustet Spongia wie ein Pfeifen? Woher wissen wir, dass Humex diese Kitzeln hat? Und woher wissen wir, dass Cuprum diese trockene Reizhusten hat? Woher wissen wir das? Hat das jemand geträumt? Pendelt das jemand? Nein. Das ist ein sehr spannendes Verfahren, was für mich immer unklar gemacht hat, warum Homöopathie überhaupt so umstritten ist, weil man kann es selber erfahren. Weil sämtliche dieser Symptome kommen von der sogenannten Arzneimittelprüfung. Also es heißt, ein Mittel wird potenziert bis zu einem Punkt in der Regel, wo keine Ursubstanz mehr drin ist. Das ist ja das große Problem an der Homöopathie, warum so umstritten. Ne? Dann gibt man das gesunden Leuten, die in der Regel das freiwillig machen. Also früher gab es auch dann so Gruppen, die man organisiert hat, aber das waren immer freiwillige Leute, so. Und die haben diese Mittel eingenommen, ohne zu wissen, was sie da nehmen. Und in den moderneren Prüfungen hat man das dann auch placebo-kontrolliert gemacht. Ich habe mal allein so eine Prüfung teilgenommen, war also dabei. Ne? Das heißt, als Proband weiß man nicht, nehme ich das wirkliche potenzierte Arzneimittel ein oder das Placebo. Und dann gibt es die Gruppe, die dieses Mittel einnimmt, die machen gewisse Symptome. Und die Symptome, die diese ganze Gruppe gemeinsam hat, die kommt in die sogenannte Materia Medica Pura. Das sind diese alten lateinischen Begriffe. Das heißt, das sind die Prüfungssymptome. Ne? Und zwar nicht die, die irgendjemand hatte, sondern die, die alle hatten. Ne? So. Und dann geht man davon aus, dass die Symptome, die die Arznei über eine Vergiftung, da wird sie nämlich überdosiert. Also der Patient nimmt das immer wieder ein, bis sie Überdosierungssymptome hat. Das ist nur ein wichtiger Punkt, weil das heißt, auch wenn ich krank bin, darf ich die Mittel nehmen, nicht so oft nehmen. Sonst kriege ich irgendwann die Symptome, die ich ursprünglich mal heilen wollte. Auch ein wichtiger Punkt. Ne? Das heißt, wenn ich verstehe, wie diese Arzneimittel Symptome zustande kommen, dann verstehe ich, dass sich das keiner ausgedacht hat. Die Mittel werden ja seit 250 Jahren so geprüft. Und das Spannende ist, dass wenn man heute Nachprüfungen macht, diese Symptome bestätigt bekommt. Also das heißt, die Prüfungssymptome sind auch wieder reproduzierbar. So, und jetzt habe ich zum Beispiel rausgefunden bei Apis, das sind brennende, stechende Schmerzen am Ende vom Urinieren, die letzten Tropfen Schmerzen wie Sau, besser kühle, muss mich wegen den Schmerzen immer wieder bewegen. Das ist jetzt bei den Patienten rausgekommen, bei den Probanden rausgekommen. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Patient habe mit diesen Symptomen, ja, dann gebe ich Apis und das passiert dann, das Spannende, dass jetzt die Selbstheilungskraft wieder einsetzt. Das ist das, was Hahnemann nachher in einen Selbstversuch rausgefunden hat. Über eine Schrift und so zur damaligen Zeit hat er Bücher übersetzt und hat das irgendwo gelesen und fand das genial und wollte das weiter verfeinern. Das heißt, die Globuli sind eigentlich, im Prinzip könnte man auch sagen, eigentlich, wenn wir Globuli geben, vergiften wir unsere Patienten. Das könnte man eigentlich sagen, ne? Weil wenn ich das oft genug wiederhole, wird der krank.
Ja, richtig.
Das ist der härteste Gegenargument gegen Placebo. Finde ich. Deshalb verstehe ich das auch nicht, warum sich das so hartnäckig hält, weil man kann es einfach ausprobieren.
Ja.
Ist übrigens keine Empfehlung, das zu tun, sich damit zu vergiften.
Ja.
Aber er hat bemerkt, dass sich dann diese, nennen wir es mal, Schwingungen in Ermangelung an, dass ich jetzt es besser wüsste, wie der Wirkmechanismus ist. Aber es gibt offensichtlich irgendwas, was dann den Körper durch diese, wie ein Stimulanz, was wir vorher gesagt haben, dazu stimuliert, wie in eine Gegenbewegung zu gehen. Also der Körper wehrt sich dann dagegen, gegen diese krankmachenden Effekt, aber eben auf so eine verdünnte Art und Weise, wie beim Echinacea im Prinzip, dass eigentlich der ganze Immunsystem hochfährt. Und das gelingt aber aus irgendeinem Grund nur, wenn es ähnlich ist. Also gibt man dann bei so einem Fall, den ich vorher beschrieben habe, Staphylococcus, was auch ein super Blasenmittel ist, wird einfach gar nichts probieren, passieren. Weil das hat andere Symptome. Während Apis am schlimmsten ist gegen Ende vom Urinieren, hat Staphylococcus am besten während. Keine Schmerzen, ne? Vor, nachher ist ganz schlimm, aber während dem Urinieren habe ich keine Beschwerden. Und das muss man dann genau rausfinden. Und der Mittel, das merkt man als Homöopath, wenn man schafft, gut. Wenn ich dann irgendeins gebe und denke, keine Ahnung, komm, geben wir irgendein Blasemittel, passiert nichts. Das sieht man auch an den Studien. Also sie haben das zum Beispiel gemacht. Alle Kopfschmerzpatienten kriegen Belladonna, ohne dass es individualisiert ist. Und da hat die Homöopathie keinen Effekt über das Placebo hinaus. So total logisch. Ja. Geht man das individuell an und wählt für jeden Patienten das individuelle Mittel, hat man die Signifikanz und die Wirkung über dem Placebo.
Macht auch voll Sinn.
Also deshalb brauche ich die Globuli, letzter Satz, dann darfst du, sorry, ja. Denise. Deshalb braucht es die Mittel nur, bis dieser Impuls gesetzt worden ist. Sobald der Körper in die Selbstheilung geht, höre ich auch auf, die homöopathischen Mittel zu nehmen. Und das ist sehr spannend, weil in chronischen Krankheiten gibt man sehr wenig. Wenn jemand kommt mit einer schweren Colitis ulcerosa oder einem schweren Asthmasymptom, kriegt er trotzdem nur 2 Globuli. Oder 2 Dosierungen. Einmal am Abend, einmal am Morgen, dann kommt er in 4 Wochen wieder. Habe ich letztens einen Mann gehabt, gesagt, der hat 80% weniger Asthma. Und wenn man das ein paar Mal gesehen hat, jetzt sehe ich das seit 20 Jahren, ist das einfach unglaublich faszinierend, wie viel Selbstheilungskompetenz in unseren Körpern eben vorhanden ist und wie wenig Stimulanz es braucht, das wieder herzuholen.
Ja, genau, das wollte ich nämlich auch gerade nochmal fragen, wie das denn ist bei chronischen Erkrankungen. Aber das hast du ja gerade beantwortet. Also es geht wirklich ganz viel um Individualität letztendlich. Und dann schaut man, einfach irgendwie Globuli zu geben, das funktioniert nicht.
Und ich glaube, man kann auch einfach mal kurz festhalten, es gibt die Individualität und man wird nicht in den Topf geworfen mit 10.000 anderen sozusagen. Und ich finde, alleine das ist doch das, was man sich wünscht. Also, dass man wirklich gesehen wird, dass man ernst genommen wird, dass man etwas bekommt, was für mich ist. Und nicht, was jeder XY kriegt sozusagen. Das ist, also finde ich, das macht einen gigantischen Unterschied.
Ja. Und es passt deswegen eigentlich auch sehr gut in unseren Zeitgeist, wo wir alle auch sehr individuell sein wollen, individuell wahrgenommen werden, ist das eigentlich auch die Medizin der Stunde. Ne? Und da würde ich das gerne nochmal aufgreifen, weil Homöopathie da eben wirklich mehr ist als Globuli, weil allein durch diesen Prozess, das haben wir ja auch so ein bisschen scherzhaft so ein bisschen besprochen, als du bei mir im Podcast warst, Sven, ne? Dass ich gesagt habe, du hast ja im Prinzip auch eine Anamnese mit mir gemacht.
Ja.
Auf diesem Hinweg zum Jingle. Ne?
Ja.
Und allein das, dass ich mir überhaupt Gedanken machen muss über diese Fragen, also wie jetzt bei Denise, sie hat ja auch im Prinzip ein Aha-Erlebnis gehabt, ohne dass wir jetzt groß was an Globuli gegeben haben. Und das kann ja völlig ausreichen, ihre Selbstheilungskompetenz wiederherzustellen, dadurch, dass sie ihre Ressourcen aktiviert und einfach die Woche einen Tag frei nimmt. Also das reicht ja schon und das ist eben mir wichtig zu sagen, Homöopathie ist nicht Globuli geben. Das ist das eigentlich das Ende, wenn der Patient in der Situation ist, wo er das nicht mehr selber hinkriegt aus gewissen mangelnden Ressourcen oder weil die Beziehung schlecht läuft oder etc. Aber ich habe genug Patienten, wo ich sage, da geben wir gar nichts. Probieren Sie das, probieren Sie dies und wenn das nicht funktioniert, können wir immer noch Globuli geben. Also auch das finde ich eben schön, dass man eben viele dieser Qualitäten vereint und den Patienten wirklich dabei hilft, langfristig unabhängig zu werden. Und allein durch das Gespräch haben wir das schon, dass der Patient denkt, ja, das stimmt eigentlich. Also wenn ich so viel arbeite und mich gar nicht schone, wie soll er denn gesund werden? Und das sind ja Kompetenzen, die wir eigentlich ein bisschen verloren haben, wo wir früher eben keinen funktionierenden schulmedizinischen Apparat haben, der uns auffängt und keine Apotheke, mussten wir das ja irgendwie erhalten, ne? Wir mussten ja eigentlich auf uns gucken und das ist uns so ein bisschen verloren gegangen, was unser Körper überhaupt alles kann.
Ja, Total. Also das Verrückte ist ja auch, wenn man dann so sagt, ja, Omas Hausmittel, ja, das ist dann völlig fein. Damit kommt jeder konform oder ist jeder konform und sagt, ja, ja, ich probiere mal meinen Zitronentee mit frisch gepressten Zitronen oder so und Ingwer. Das ist in Ordnung. Aber Homöopathie, das ist dann im Verruf geraten. Dabei hat es ja den gleichen Ursprung, wie du sagst, ne, dass man mehr auf seinen Körper hört. Genau, und auch gerne mal auf natürliche Ressourcen zurückgreift und nicht nur Chemie. Deswegen, ja, sehr, super, super spannendes Thema.
Und auch nur ganz kurz noch, also auch dieser Professionalitätsfaktor, ich finde, den muss man einfach auch mal hervorheben, weil, was ich eben schon meinte, wenn man halt in den Topf geworfen wird und man, das ist ja irgendwie nichts, was zugeschnitten ist, ist ja irgendwie eher einheitsbrei. Das klingt jetzt hart, aber ich glaube, ihr versteht mich richtig. Ich hoffe auch, liebe Hörer, Hörerinnen, versteht mich bitte richtig. Aber wenn wir wirklich gut behandelt werden wollen, dann ist es halt nun mal auf uns gerichtet und wir werden im Grunde daran erinnert, wie wichtig wir für uns sind. Wie wichtig es ist, dass wir auf uns aufpassen und dass, ne, wenn man jemanden hat, der dann exakt dort das mit anregt, die Selbstheilungskräfte oder Kompetenzen, ist es nicht exakt das, was wir wollen? So? Deswegen finde ich, das ist für mich wahre Professionalität einfach.
Ja. Genau, und arbeite ich nicht interdisziplinär, also habe ich auch keine Verbindungen zu den anderen, dann kann ich natürlich meine Grenzen auch nicht wahrnehmen. Ne? Ja, weil natürlich, stimmt, eben, wie ich vorher gesagt habe, das hat natürlich seine Grenzen. Und wenn zum Beispiel jemand weiterarbeiten muss, ne, und der muss jetzt funktionieren und der muss jetzt irgendwie, ne, oder wir haben einen Patienten, der lebensbedrohlich erkrankt ist, dann kann ich nicht sagen, ich gebe auch die Globuli und dann hoffen wir. Es gibt Länder, wo sie darauf angewiesen sind. In Indien, wo ich schon hospitiert habe, oder in Südafrika, wo sie Homöopathie-Spitäler aufgebaut haben. Die müssen dann das hinkriegen. Und das ist erstaunlich, was alles geht mit Homöopathie. Da würden wir gar nicht zum Homöopathen gehen in Westeuropa. Da müssen die zum Homöopathen, weil es gibt kein anderes Spital in der armen Region. Aber auch dort, für uns jetzt als Westeuropäer ist es eben enorm wichtig, den Patienten auch dazu begleiten, zu sagen, schauen Sie, wenn wir das im Moment nicht hinkriegen, gehen Sie dort, gehen Sie hier, gehen Sie das. Und da braucht's denn all die anderen Einheitsbreien, braucht's nämlich jetzt auch genau. Ne? Weil ihr habt ja gehört, wie komplex es ist. Das heißt, bei über 10.000 potenziellen Arzneimitteln, von denen ich vielleicht 800 kenne, ist die allein schon die mathematische Möglichkeit daneben zu liegen, dass ich es nicht kenne, ja groß. Deshalb arbeiten wir an Computerprogrammen, an Software. Wir experimentieren jetzt auch mit KI, ne? Dass wir besser werden natürlich in dem. Ne? Ohne die Menschlichkeit zu verlieren, die ja unser Kernkompetenz ist. Aber natürlich wollen wir alle besser verschreiben. Wer nicht? Ne? Aber die Chance daneben zu liegen ist eben auch nicht so klein. Gerade als Laie, wenn man dann sagt, komm, ich mach mal ein bisschen Homöopathie und hol mir mal ein paar Mittel. Dann ist es natürlich so, wenn wir sagen, Omas Hausrezept, wenn das mal versagt, dann liegt das ja nicht an Oma oder am Ingwer oder am Honig, ne? Sondern dann habe ich halt einfach eine Beschwerde gehabt, die jetzt mit Honig und Ingwer nicht durch war. Wenn mir das aber mit Homöopathie passiert, dann sage ich sofort, ah ja, ist eh nur Placebo. Das stört mich dann oft, dass wenn wir dann mal ein homöopathisches Misserfolg haben, was gar nicht so selten vorkommt und ehrlich gesagt die anderen Therapierichtungen auch haben, da funktioniert auch nicht 100% immer alles. Ne? Das ist ja Quatsch. Ne? Dann kommt das sofort an Lasten von der Globuli. Ne? Also da in dem Kontext finde ich, ist das eben auch sehr schön, dass der Homöopath seine Grenzen gut kennt und interdisziplinär, wenn man den modernen Homöopathen nimmt, eben dann auch mit den anderen Disziplinen zusammenschafft und immer einen Rat hat für den Patienten, der nicht im Globuli liegt. Also wie oft empfehle ich in Anführungsstrichen Menschen wie euch, ich sage, hier wäre es gut, weil ich kann das nicht bieten, zweimal die Woche, dass du jemanden hast zum Anrufen, dafür ist die Praxis zu groß inzwischen. Such dir doch bitte noch einen Personal Coach, such dir noch einen Psychologen, such dir noch einen Osteopathen, Kraniosakraltherapeuten oder einen energetischen, der dich begleitet, such dir noch bitte jemanden. Ne? Und das schadet auch nicht, dass man dann mehrere Sachen miteinander macht.
Absolut. Ja, mit dem Blick auf die Zeit muss ich leider gegens Ende gehen sozusagen oder zum Ende gehen. Und bedanke mich schon mal riesig, Marvin, für das ganze Wissen, was du jetzt in der kurzen Zeit schon mitgeteilt hast und dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Es ist ein super spannendes Thema. Und ich glaube, es ist für viele Menschen eigentlich super spannend. Man muss einfach nur ein bisschen offener sein und diese ganzen Vorurteile mal beiseite schieben. Und du hast ja auch jetzt schon erwähnt, dass du einen Podcast hast, weil ich habe noch ganz, ganz viele andere Fragen und ich würde mich super gerne noch über ganz viele Themen mit dir austauschen. Aber die kann man bestimmt in deinem Podcast mit den 500 Folgen auch nachhören. Magst du mal sagen, wie der heißt?
Also der ist ganz unkreativ, heißt Homöopathie-Podcast. Das hat ja diese Suchmaschinenoptimierungsgründe.
Sehr gut. Ja,
und da es gar keinen anderen gab, dachte ich, ja, muss ich auch jetzt nicht kreativ verstecken, was ich da mache. Der ist ganz so. Findet man auf allen Podcast-Portalen, einschließlich YouTube.
Und sehr in gut. Unseren Shownotes.
Genau, und in unseren Shownotes. Genau, das wird dann natürlich auch verlinkt. Und auch die Kontaktdaten zu dir, ne? Also wie man dich findet mit Website und alles, was man so dazu finden kann. Ich glaube auch, dass, wenn man sich für das Thema wirklich interessiert, sich auch ganz sicher mit dir austauschen kann und nochmal in Kontakt treten kann mit dir.
Ja.
Sehr gut. Und ich glaube auch, dass diese, ich sag mal, frohe Botschaft gerne weiter verbreitet werden darf. Und es nicht nur die typische westliche Schulmedizin da draußen gibt, sondern einfach ganz viele Wege, um, ja, wie du sagst, selbst Heilungskräfte und Kompetenzen zu erwecken. Und das ist ja letztendlich das, was wir uns alle wünschen. Gesundheit ist mit das höchste Gut, was wir haben, sowohl physisch als auch psychisch. Und ich glaube, dass alles, was hilft, nicht schlecht sein kann.
Absolut. Und ich finde, das ist ja das, was ihr auch als Kernthema von eurem Podcast habt, ne? Diese Offenheit, das wird die Folgen, die ich gehört habe, das bringt ihr auch wirklich mit, diese tolle Art, alle gleich sein lassen zu dürfen, ohne das bewerten, ohne einzuschränken, ohne, ne? Das ist ja auch, wenn ich eure Kongresse, habe ich noch nicht live dabei, aber es will ich auch mal gucken, ob ich das nicht schaffe. Aber das habe ich ja auch gehört, das ist ja das, was euren Podcast auch ausmacht. Deshalb fühle ich mich da auch sehr wohl hier bei euch.
Ja, sehr schön.
Wir freuen uns riesig. Vielen, vielen Dank, Marvin.
Gerne.
Wir wünschen dir und deiner Praxis natürlich noch ganz, ganz viel Erfolg und dass ihr noch ganz, ganz viele Menschen erreicht. Und freuen uns, von dir zu hören zwischendrin, wie es noch so laufen wird.
Danke. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Sehr, sehr gerne.
Genau. Ja, Leute, dann, wenn ihr sagt, diese Themen sind Themen, die mich interessieren und wir fühlen uns auch wohl, dann drückt gerne auf Folgen. Wir freuen uns riesig über mehr Hörer, die wir erreichen können. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es heißt PRS.
Jojo.
Und bis dann.
Tschüss.
Tschüss.